engagiert bei der Sans-Papier und bin da Präsidentin von der Kampagne zur Sans-Papier-Hausarbeiterinnen. Und da ist in dem Zusammenhang sind so Bücher wie das sehr zentral. Ich habe auch in dem Zusammenhang mit der Hausarbeit und der Sans-Papier das erste Mal in meinem Leben Lobbying gemacht. Also aktives Lobbying bei Politikern. Ich bin ganz schlecht, im jemandem etwas bitten. Das kann, ist mir total zuwider. Und dann habe ich das gemacht. Und zwar ist es gegangen um die ILO-Konvention 189. Das heisst, dass jeder Mensch, der Hausarbeit macht, Anspruch hat, dem Arbeitsrecht zu unterstellt zu werden. Und sie, die Bridget Anderson, ist Soziologin und sie macht eine wichtige Untersuchung, hat sie gemacht, eine von der ersten, über Hausarbeit, eben darum der Titel. Und zwar hat sie die Leute in 6 verschiedenen Städten, wo mit Papier und ohne Papier Migrantinnen und Migranten und Migrantinnen eigentlich, weil es sind fast alles Frauen, die die Hausarbeit machen. Und an geschaut, es hat ganz Unterschied, ob es in Nordeuropa oder in Südeuropa ist. Am meisten hat sie in Athen gehabt, hat mich verwundert, aber also analysiert quasi nach soziologischen Methoden, was für Bedingungen das ist. Und es ist Frauen in Hausarbeit leben. Und für mich ist im Zusammenhang mit dieser Kampagne das Buch wichtig gewesen. Und es ist heute noch ein wichtiges Buch, weil es ist die Frage, die sich da stellt, im Zusammenhang mit der ganzen Vereinbarkeit von Hausarbeit, Betreuungsarbeit und Erwerbsarbeit, die immer noch als Frauenthema abgehandelt wird. Und wer die Wutz gelesen hat, da hast du jetzt gerade mit der Caroline Arni, geht man durch den Monat, und sie sagt, sie geht da drauf auf Frauen aus dem 19. Jahrhundert, Femme Libre in Paris, das ist so die erste Frau, eine von der ersten Frauenbewegung in Paris, geht sie drauf aus und kommt dann im Schluss auch drin, auch ich, oder hier, das, weil das immer noch eine Frauenfrage ist, ist eigentlich die Verlagerung, die Vereinbarkeit von Beruf, von Erwerbstätigkeit und Familie und Betreuungsarbeit eine Verschiebung auf andere Frauen, die die Arbeit machen, mehrheitlich Migrantinnen zu schachteln. Und das ist das Thema von diesem Buch. Und zwar immer ausgehend, wie gesagt, immer vergleichend auch verschiedene Städte vergleichen zum Papier mit Papier. Ich habe gerade gestimmt, dass das 2006 rausgekommen, 2006 aber auf Deutsch gekommen ist. Für mich, ich bin eigentlich erst in neuerer Zeit, vor drei Jahren drauf, wegen der Minimal, also aus einer, aber sehr, sehr, eben, sehr stark die Frage heute stellt, Geschlecht, Ethnisierung von der Arbeit, also Race, Gender, Race und Class, also quasi die drei Fragen zusammengekommen ist, wer macht die schmutzige Arbeit? Und von daher, wer sich mit solchen Fragen beschäftigt, ist da drin auch bedient. Und es hat zum Teil Sachen drin, die mich dann genau um meinen ersten Artikel und zusammen mit dem Züchtigungsrecht angesprochen, weil es hat da Beispiele drin, wo die also wiederum wieder von der Ausgeliefertheit in so einem Haushalt, wenn man das ist etwas, was ich eben auch im Zusammenhang mit den Sandpapiers jetzt so klar beschrieben will, also wer wohnt im Haus, wer wohnt ausser dem Haus und was das bedeutet, solche Arbeit. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, eine Kampagne, die immer noch läuft. Die Schweiz hat es ratifiziert, die ILO-Konvention 189, hat sich, aber sie sagt, es ist alles in Ordnung, man braucht nichts zu machen. Aber eigentlich, es ist immer noch so, dass Hausarbeiterinnen nicht dem Arbeitsrecht unterstehen, sondern dem sogenannten Normalarbeitsvertrag. Das ist also Spezialbedingungen zur Arbeit. Das ist nicht normalisiert und das ist wieder die Konvention.
Das war Elisabeth Schoris im Bücherraum F mit ihrem letzten Buch, das sie vorgestellt hat, Doing the Dirty Work. Und sie hat jetzt noch zwei wichtige Sachen erwähnt. Und zwar beim Buch über die jenische Lebensläufe diese Ausstellung, diese Wanderausstellung, die eben jetzt läuft, die heißt Largo Divese, Sinti, die unbekannteste Minderheit der Schweiz. Da gibt es eine Webseite www.sinti-schweiz.ch und da sind die Orte, sind alle Orte, wo diese Ausstellung dann durchkommt. Zürich ist zwar da jetzt noch nicht drauf, aber kommt vielleicht noch. Das ist diese Ausstellung. Und dann jetzt zuletzt hat sie eben noch dieses ILO-Abkommen 189 erwähnt, das eben verlangt, dass die Hausangestellten arbeitsrechtlich mit allen anderen Angestellten gleichgestellt werden und ihre Lage punkto Entlohnung, Arbeitszeit, soziale Sicherheit und gesunde Arbeitsbedingungen verbessert und die Angestellten vor Missbrauch, Belästigung und Gewalt geschützt werden. Da sind auch Forderungen formuliert, zum Beispiel unkompliziert erlangbare Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen, sicheren und vereinfachten Zugang zu Sozialversicherungen und zu Arbeitsgerichten und vieles mehr. Und eben dieses wurde jetzt eigentlich ratifiziert. Es findet sich dann auch auf der Seite des Bundes. Da steht dann auch, dass quasi der bedeutende Beitrag von Hausangestellten zur globalen Wirtschaft anerkannt wird. Aber wie Elisabeth Schoris eben sagt, heißt das noch überhaupt nichts, dass das jetzt ratifiziert wurde, sondern da muss eben noch mehr passieren. Das ist also etwas, das uns weiter beschäftigen wird.
Genau. Wir sind mitten in der Pandoras Box, dem Lesbenmagazin auf Radio Lora 97,5 MHz. Jetzt kommen wir zu einem Text von Barbara Sichtermann mit dem Titel Wechselfälle, Perspektiven im Zusammenhang der Arbeitszeitverkürzung nicht nur für Frauen. Ja, also das auf diesen Text bin ich eigentlich zufälligerweise gestoßen. Wir hatten ja letzten Sonntag hier eine Sendung über den Frauenstreik, der im nächsten Juni stattfinden wird. Und dort hat Tove Soiland gesagt, dass für sie eigentlich eines der brisantesten Themen ist, diese zunehmende Reglementierung von insbesondere in der Pflege. Also ja, bei ihr ging es explizit vor allem um die Pflege, wo eigentlich alle Arbeiten so in einer Ökonomisierung nach einem Zeitraster, das vielleicht auf die Produktion von Waren durchaus passend wäre, aber das dann eben auch angewendet wird auf die Pflege. Also nur ein Beispiel ist ja zum Beispiel die Fallpauschalen, die ja vor ein paar Jahren eingeführt wurden in den Spitälern. Also dass eigentlich pro Fall ist einfach eine Pauschale vorgesehen, egal ob dann halt mehr Arbeit anfällt in dem Sinne. Und es gibt noch viele, kann man ins Detail gehen, das heute jetzt nicht, aber das vielleicht später einmal. Genau. Und aber das hat mich eigentlich sehr interessiert und jetzt bin ich aber wie oft noch einmal auf etwas ganz anderes gestoßen, hat aber mit dem schon zu tun. Nämlich geht es wirklich auch um dieses Zeitmanagement, dieses Zeitdiktat eigentlich. Und das kommt in diesem Text von Barbara Sichtermann vor. Das ist ein Text aus dem Jahr 1987, zu finden in einem kleinen Büchlein mit dem Titel Frauen, Arbeit, überwechselnde Tätigkeiten und die Ökonomie der Emanzipation. Und dort drin hat es verschiedene ja, würde man sagen, ist das jetzt Essay? Wahrscheinlich ist das jetzt, eben sind das Essays. Es hat hier zum Beispiel Essays Frauenarbeit zur Geschichte des Konflikts Hausarbeit Beruf. Genau, das auch wieder mit dieser Doppelbelastung. Oder dann gegen eine politische Ökonomie der Hausarbeit ist ein Text da drin. Dann auch der Feminismus der CDU. Etc.
Also, wie bist du auf das Buch gekommen?
Ja, gut, also ich stoße einfach immer auf Bücher, indem ich einfach ins Bücherbrocki gehe. Also das muss, ja, kann man vielleicht so öffentlich auch mal sagen, es bringt total, also man, weil, ja, ich meine, da finde ich so Sachen, die ich jetzt gar nicht unbedingt direkt aktiv gesucht hätte. Obwohl ich natürlich, ich hätte das Buch aktiv gesucht, wenn ich es gewusst hätte, also dass es das gibt. Genau. Aber du hast es ja...
Ich habe es eben vor einem Jahr ungefähr antiquarisch bestellt. Aber wenn ich jetzt noch wüsste, wieso, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube, ich habe recherchiert, halt schon, welche Feministinnen schon über Frauenarbeit geschrieben haben. Da ich mich auch diese Unternehmerinnen immer sehr interessieren. Und ich glaube, da habe ich das gefunden.
Ja.
Und sie ist schon, diese Barbara Sichtermann, eine spannende Autorin.
Ja, eben genau, das wollte ich nämlich jetzt noch kurz durchgeben. Wir haben zwar auch, also ihr seht ja dann, um was es in dem Text geht, ich will gar nichts verraten, aber wir haben ja schon jetzt Zeitprobleme hier im Studio, weil, also ja, der Text geht jetzt mehr als eine Stunde. Ich würde eigentlich möglichst gerne möglichst viel von dem Text dann noch vorlesen, aber ich möchte eben doch jetzt vorher noch kurz etwas über Barbara Sichtermann erzählen, nämlich sie ist in 1943 in Erfurt geboren und dann hat sie in Kiel gelebt. Dort hat sie unter anderem, also hat sie dann auch eine Schauspielschule besucht und Theater gespielt, also Theaterpraxis. Genau, und aber dann 1968 zog sie nach Berlin und studierte Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre. Jetzt ist sie freie Schriftstellerin und Publizistin, lebt in Berlin und genau, ihre Themen sind Frauenpolitik, Leben mit Kindern, Geschlechterbeziehung, Literatur, Medien. Und ich möchte nur ein paar von den Publikationen und Büchern, die sie geschrieben hat, kurz erwähnen, einfach weil das schon ziemlich, ja, einfach schon nur die Titel eigentlich interessant klingen. Zum Beispiel dann 1981 Leben mit einem Neugeborenen, ein Buch über das erste halbe Jahr. Dann, das 1983 kam, Vorsicht Kind, eine Arbeitsplatzbeschreibung für Mütter, Väter und andere. Dann gab es 1983 das Buch Weiblichkeit zur Politik des Privaten. Dann 1984 Nein, will nicht, was tun, wenn Kinder trotzen. Und dann kam eben 1987 das Buch Frauenarbeit. Dann den Laden schmeißen, ein Handbuch für Frauen, die sich selbstständig machen wollen, 1989. Also ist jetzt nur eine Auswahl, das hat noch etliche mehr. Und dann Der tote Hund beißt, Karl Marx, neu gelesen, 1991. Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs, zusammen mit Ingo Rose, 2006. Wer war Sophie Scholl, 2008. Kurze Geschichte der Frauenemanzipation, 2009. Frauen, einfach genial, 18 Erfinderinnen, die unsere Welt verändert haben, auch zusammen mit Ingo Rose, 2010. Ich rauche Zigarren und glaube nicht an Gott, Hommage an Louise Aston. 2014. Kennst du Louise Aston?
Nein. Also doch, ich kenne sie, aber wer ist sie? Ich werde es kurz in der Zwischenzeit recherchieren.
Also ja, und dann zum Beispiel jetzt 2017, gerade fast neu, Das ist unser Haus, eine Geschichte der Hausbesetzung mit Kai Sichtermann. Dann Kurtisanen, Konkubinen, Mätressen, auch mit Ingo Roos. 2016 und dann auch ein Buch über Mary Shelley, Leben und Leidenschaften der Schöpferin des Frankensteins, eine Romanbiografie. Und auch, und das, also da habe ich jetzt das Jahr, also glaube auch 2017 oder so, und dann noch viel zu langsam viel erreicht über das, über den Prozess der Emanzipation. Das ist auch jetzt gerade, glaube ich, auch 2017 oder so.
Also und Louise Aston, die 1814 bis 1871 gelebt hat in Deutschland, war eine Schriftstellerin und Vorkämpferin für die demokratische Revolution und Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Und wenn ihr sie sucht im Internet, seht ihr sofort ein wunderbares Bild mit Zigarre.
Okay, und jetzt fangen wir gleich an. Ich möchte gar noch nichts über den Text jetzt im Vornherein schon sagen, sondern nur halt, also ja, wir haben schon gesagt, er ist aus 1987. Kann man vielleicht im Hinterkopf bewahren. Wechselfälle, Perspektiven im Zusammenhang der Arbeitszeitverkürzung, nicht nur für Frauen. Mit der Industrie hat es begonnen. Die Maschine ersetzte die Sonnenzeit durch das Taktdiktat. Sie entriss die Produzenten dem Schoß der Jahreszeiten und unterwarf sie dem Gleichmaß der Uhr, dem linearen Zeitmaß der Mechanik. Die Akkumulation und ihre Rastlosigkeit brachten das moderne Tempo auf, die Pünktlichkeit und den Akkord. Zur Wertabstraktion gehört nicht nur die abstrakte Arbeit, sondern auch die abstrakte Zeit. Zugleich aber blieb der bedürfende Mensch ein Naturwesen, dessen Regungen und Tätigkeiten sich nie ganz den Erfordernissen der Fabrik mit ihren technischen und sozialen Zwängen einpassen ließ. Weder im Osten noch im Westen wurde die progressistische Utopie von der Verwandlung der Gesellschaft in ein Arbeitshaus annähernd erreicht. Im Gegenteil, da, wo man es im Ernst versucht hat, bewies das Animal Humanum Solidarität mit seinen Trieben und widersetzte sich der Disziplin mit Tücke und mit Schnaps. Die menschliche Natur verbietet eine vollkommene Anpassung des Arbeiters an den Apparat. Und soweit die natürliche Zeit der Gestirne und der Erdbewegung das größere Muster bleibt, in dem die Entwicklungen und Verrichtungen der menschlichen Körpernatur ihren Platz haben, lässt sich wohl behaupten, dass die vorkapitalistische Zeit der agrarischen Produktionsrhythmen, das Sonnen- und Sanduhr nie völlig durch den Zeitplan einer modernen Organisation und die Weckuhr haben ersetzt werden können. Die alte agrarische Zeit ist als Leitsystem überholt und durch die neue Industriezeit verdrängt worden. Aber sie ist deshalb nicht tot, sondern sie pocht und rumort unterhalb der neuen Zeit, manchmal kaum hörbar, aber nie vollends stumm. Solange Menschen eine Organnatur haben, deren Bau und Wirkung sie höchstens modifizieren, aber nicht beliebig umgestalten können, wird sie gebraucht. Es scheint nun, als ob das ganze menschliche Leben, verstanden als Ereignisraum, der betreten, durchmessen und am Ende wieder verlassen wird, in ähnlicher Weise seinen Charakter gewandelt und beibehalten habe, wie die Erfahrung von Arbeitszeit. War einst das Dasein in Analogie zur Erdbewegung als Entwicklung begriffen worden, die im Vorfrühling anfängt und mit dem Winter zu Ende geht, als ein Kreis, der sich schließt, eine Fahrt, die an ihren Ursprung zurückführt, so wird die moderne Existenz am ehesten in der Geraden abgebildet, die und genau genommen auch nicht merklich beginnt. Die vielleicht eine Steigung oder Neigung hat, mit Gewissheit aber immer weiter, immer geradeaus führt. Die religiöse Welt kannte Höhen und Tiefen, Klippen und Schluchten, liebliche Hügel und das Jammertal. Die Profane kennt nur den gleichsam asphaltierten Lebensweg, keine Verirrung, kein Innehalten und keine Umkehr. Während man einst vom irdischen Wandel sprach, redet man heute von einer Biografie. Als sei im Wesentlichen alles, was der Mensch in seinem Leben erfährt, protokollierbar. Ein Leben kann heute nicht an sein Ende kommen, es kann nur abbrechen. Da nützt es dann nichts, über die Verdrängung des Todes aus dem Alltag zu klagen. Der Mann mit der Sense hat selbst das Zeitliche gesegnet. Der Tod ist nur noch ein Exitus. Vielleicht hat auch diese Form von Zeitbewusstsein längst ihre Krise, aber sie herrscht immer noch. Krankheit, Sünde, Verstrickung, auch Enthusiasmus, Wahn und Seligkeit sind nur mehr als Marginalien zugelassen. Der Lebensmainstream sei glatt, ausmessbar, absehbar, kurvenlos, straight und versichert. Und auch dieses der Industriezeit angelehnte Modell eines erstrebenswerten Lebenslaufs hat sein subkutanes Korrektiv. Und auch dieses der Industriezeit angelehntes Modell einer erstrebenswerten Lebenslaufs hat sein subkutanes Korrektiv, das der agrarischen Zeit verwandt ist. Die heimliche Sehnsucht danach, dass etwas geschehe, dass die programmierte Existenz erschüttert und aus dem wackeren Joker seiner Lebensbahn wieder ein Wanderer werde, einer der Schlünde und Gipfel zu gewärtigen hätte. Diese Sehnsucht ist ja doch nicht tot zu kriegen. Sie heftet sich an den Lottogewinn oder den Aufstieg ins All, an die weltliche Erlösung oder negativ an den Big Bang. Sie schweigt nicht.
Ebenso wenig wie die Industriezeit alles gewinnen konnte, ist die Idee des Schicksals aus dem menschlichen Geist je völlig ausgezogen. Das Stundenglas ist nicht mehr in Gebrauch, die Uhr regiert, aber die Leute spüren nach wie vor, dass ihr Puls in den Stunden nach Mitternacht langsamer wird, dass Laune, Energie und Eifer vom Stand der Sonne, vom Einfall des Lichts und von der jahreszeitbedingten Schwere der Luft beeinflusst werden. Die prompten Gespräche über das Wetter, und das Wetter, das ist die Jahreszeit, die auch zwischen völlig fremden Menschen problemlos in Gang kommen und die wohl zu jeder Zeit Konversationen angestoßen haben, sind heute insbesondere der wahrscheinlich durchaus erfolgreiche Versuch, sich der natürlichen Basis der Zeiterfahrung neben und unterhalb der verordneten Zeit, der Zeit der Fabrik, der Schule, des Fernsehprogramms etc. zu vergewissern. Gerade so verlangt es die Träger einer programmierten Biografie nach Abwechslung und Ausbruch, Veränderung und Erlebnis, was die Neigung der Massen zur sogenannten Sensationspresse wenigstens zum Teil erklärt. Das, was einen trotz allem für die menschliche Rasse einnimmt, ist, dass sie kaum etwas so schlecht verträgt wie die Gleichförmigkeit und Langeweile. Die aktuelle Diskussion um Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitflexibilisierung, Neuverteilung der Arbeit oder allgemeiner Krise der Arbeit bezieht reichlich Zuschüsse aus diesem Reservoir an Hoffnungen und Begierden, welches der Massenmensch unter modernen Zeitdiktat seit anderthalb Jahrhunderten angelegt hat. In der Parole von der Lebensqualität, stärker noch in der immer häufigeren transitiven Verwendung des Verbums «Leben», zeigt sich das Verlangen nach einer Wiederkehr des Schicksals ebenso wie in der Veränderung der Präferenzen weg vom Konsum, der ja bezahlt wurde durch mehr Arbeit gleich mehr Lohn, hin zur freien Zeit. Dabei steigt die Gewissheit, dass mit der Krise der Arbeit auch die Freizeit gekommen sei, dass es um mehr gehe als um Erholung, Sport und Hobbys. Die neu gewonnene freie Zeit könnte Leben genannt werden wollen. Sie könnte die zugleich beschwichtigende und verheißungsvolle Antwort enthalten auf Wolf Biermanns Arbeiter und seinen berühmten Seufzer: Das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein, es kommt noch was. Aber was? Niemand weiß das bis jetzt. Aber man ahnt, dass die Ressource, die in der postindustriellen Gesellschaft vielleicht wieder freier fließen darf, die ist, die uns überhaupt erst reich machte. Zeit.
Pandoras Box, Lesbenmagazin auf Radio Lora. Das war Anna Helder mit dem Stück
Pizza Delivery.
Ja, Pizza Delivery, genau. Und das ist auch schön. Also, ja. Genau, so wie eine Slapstick-Pizza-Delivery-Auto, wo durch die Straßen fährt und immer wieder kommt irgendwie ein kleines Hindernis und